Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, wir hören das erste Lied. Hatten wieder Presbyteriumssitzung und wie so oft ging es um das Thema Corona. Das Thema Singen im Gottesdienst wird in vielen Kirchen unterschiedlich gehandhabt. Wir haben uns bisher nicht dazu durchringen können, dass wir singen. Ich darf aber dazu ermutigen, das haben wir jetzt in der Nachbargemeinde kennengelernt, man kann wenigstens summen. Das ist nicht für jeden was, aber vielleicht für den einen oder anderen doch ein kleiner Ersatz. Für die anderen, wir hören das erste Lied.
Guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis und bedanke mich bei allen, die an der Gestaltung heute Vormittag teilhaben. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4, Vers 21. Am 18. Sonntag nach Trinitatis geht es um die Ernsthaftigkeit des Lebens im Glauben. Die 10 Gebote, die den Weg zur Gottes- und Nächstenliebe weisen, müssen im Zusammenleben Ausdruck finden. In einer Gemeinschaft, die die Schwachen ehrt und Gastfreundschaft übt, die sich nicht übereinander erhebt, sich gegenseitig zum Glauben ermuntert, sich für den Frieden einsetzt und die von Gebet getragen wird. Glaube wird in den Werken konkret und trägt doch darüber hinaus. Ich möchte beten. Aus der Unruhe und dem Stress unseres Lebens kommen wir, Herr, zu dir. Wir danken dir, dass es Orte und Stunden gibt, in denen Leib und Seele zur Ruhe kommen. Du bist da. Wir sind von dir, Gott, umgeben, Tag und Nacht. Es gibt keinen Augenblick, den wir ohne dich leben müssen. Es gibt auch keinen Augenblick, den wir ohne dich durchleiden müssen. Deine Gegenwart wird uns leuchten in den Tälern unserer Angst, in den Tiefen des Versagens und in der Wüste der Sinnlosigkeit. Lass uns jetzt aufatmen in deinem Frieden und neue Kraft schöpfen für den Alltag. Amen. Wir lesen Psalm 1 im Wechsel. Ich lese die ausgerückten Zeilen und Sie bitte die eingerückten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Seine Blätter welken ihn nicht, und was er macht, das gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wir treten vor Gott und bekennen unsere Schuld. Herr, vergib. Guter, barmherziger Gott, wir bringen vor dich unsere Schuld. Dort, wo wir bewusst oder unbewusst andere verletzten, dort, wo wir es versäumten, aus der Liebe herauszuleben und dich dabei vergaßen. Dort, wo wir dich verleugnet haben und uns selbst die Nächsten waren, hilf du unserer Schwachheit auf, dass wir erkennen, was für uns und andere gut ist. Lass uns nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern aus deiner Barmherzigkeit herausleben. Herr, vergib uns unsere Schuld. Amen. Wir hören das Kyrie. Gemeinsam sprechen wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir hören das Kyrie. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. Beim Propheten Jesaja heißt es, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Jesaja 48, Vers 17. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus 10, Vers 17 bis 27. Und als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm: Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern: Wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander: Wer kann dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott. Denn alles ist möglich bei Gott. Worte des lebendigen Gottes. Lasst uns unseren Gott anbeten, indem wir innerlich oder summend in den Lobpreis mit einstimmen. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, dazu aufzustehen.
Gar nicht vorstellen, und doch versuchen wir das immer wieder. Aber trotz deiner Größe, du kümmerst dich um uns. Und auch das können wir nicht verstehen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns diesen Gottesdienst nahe bringst, dass du uns dein Wort verstehen lässt. Wir möchten dir Lobpreis bringen, dich ehren, dass wir das lernen, immer wieder neu. Amen.
Ist der Herr, heilig,
Liebe Schwestern und Brüder, die meisten Eltern wünschen für ihre Kinder das Beste, dass sie glücklich werden. Nicht immer können sie das auch umsetzen, doch in aller Regel lieben Eltern ihre Kinder und tun, was sie können, damit ihr Leben gelingt. Doch wie geht das eigentlich? Was ist ein gutes Leben? Unser Predigttext für heute ist Psalm 1, ein Stück Weisheitsliteratur aus dem Alten Testament, also eine Art Ratgeber, wie aus der Bibel unser Leben glücklich werden kann. Wir haben diesen Psalm eben schon miteinander gebetet. Ich lese ihn jetzt noch einmal in der modernen Übersetzung der Basisbibel. Glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler und betritt nicht den Weg der Sünder. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Ganz anders ist es bei den Frevlern. Wirklich, sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Darum können die Gewalttätigen vor dem Gericht nicht bestehen und für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen. Doch der Weg der Gewalttätigen führt direkt in den Untergang. Luther und Calvin waren die bedeutendsten evangelischen Theologen der Reformationszeit. Für beide war Jesus und die Heilige Schrift das Wichtigste. Dennoch haben sie den christlichen Glauben in sehr unterschiedlicher Weise verstanden und gelebt. Das zeigt sich auch darin, wie diese beiden diesen Psalm deuten. Zwei Wege werden uns hier vor Augen gestellt: der Weg des Gerechten und der Weg des Frevlers. Für Luther sind das zwei Pole, die in jedem Christen und jeder Christin sich befinden. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Wir müssen im Glauben die Gerechtigkeit ergreifen und durch Gottes Wort die Sünde bekämpfen. Für Calvin sind das eher zwei alternative Lebensmodelle. Wir müssen uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Wie wollen wir unser Leben führen? Auf dem Weg der Gerechten oder auf dem Weg der Gewalttätigen? An dieser Entscheidung hängt es ab, ob unser Leben gelingt oder nicht. Ich glaube, dass diese beiden Arten, sich unserem Psalm zu nähern, sich nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen. Beide haben ihre Chance und ihre Gefahren. Und beide haben ihre Fans bis heute in der Kirche. In zwei Punkten möchte ich deshalb diesen Psalm auslegen. Erstens, ein Leben nach Gottes Willen braucht Entscheidung. Und zweitens, Glaube mit Lust und Liebe macht widerstandsfähig. Erstens, ein Leben nach Gottes Willen braucht Entscheidung. Ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen, doch der Weg der Gewalttätigen führt direkt in den Untergang. Das ist das Fazit unseres Psalms. Jeder Mensch muss sich entscheiden und es macht einen Unterschied, wie wir leben, denn Gott macht einen Unterschied. Auf den Weg der Gerechten achtet er. Das heißt, er kümmert sich um sie und lässt ihr Leben gelingen. Bei den Gewalttätigen tut er dies nicht, deshalb werden sie scheitern. Es lohnt sich also, am Ende nach Gottes Willen zu leben. Doch auch der böse Weg ist verführerisch. Da gibt es falsche Vorbilder. Wörtlich heißt es, dass Menschen uns schlechte Ratschläge geben. Auf dem Weg der Sünder sind viele unterwegs und es scheint ihnen gut zu gehen. Wenn wir uns denen anschließen, verleiten sie uns zum gemeinsamen Lästern. Und das kennen wir doch alle, wie das zusammenschweißt, wenn man sich gemeinsam über andere lustig macht. Sei es der komische Kollege, der immer ein bisschen müffelt, oder das Mädchen in der Klasse mit uncoolen Klamotten. Allerdings sehr tragfähig ist diese Gemeinschaft oft nicht. Denn ich weiß nie, was die über mich erzählen werden, wenn ich mal nicht dabei bin. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sagt man auch, dass er oder sie sich bekehrt hat. Inhaltlich ist das nichts anderes, sondern Glauben und sich bekehren, das sind zwei Seiten einer Medaille. Denn der Glaube beschränkt sich ja nicht darauf, dass ich meine Unterschrift unter das Glaubensbekenntnis setze. Natürlich gehört das dazu. Aber Glaube ist nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern es geht um das Vertrauen im Herzen. Das Vertrauen, dass Gott gut ist und tatsächlich die Welt in seinen Händen hält. Und es geht um eine Entscheidung des Willens. Die Entscheidung, dass ich seine Gebote befolgen möchte, eben weil ich glaube, dass das heilsam ist für mich und für meine Umgebung. Das alles zusammen, Vertrauen, Entscheidung und Bekehrung, macht das Leben eines Christen, einer Christin aus. Nebenbei glaube ich nicht, dass es da irgendein festes Schema gibt, sondern Gott geht seinen ganz persönlichen Weg mit jedem von uns. Dem einen begegnet er auf der Zeltmission, dem anderen auf dem Jakobsweg. Manche bekehren sich im Lobpreiskonzert, andere in einer theologischen Vorlesung. Doch auch wenn die Wege viele sind, der Sache nach gehört Bekehrung zum Glauben dazu. Denn auch ein Leben nach Gottes Willen kennt Grenzen. Deshalb müssen wir uns abgrenzen von anderen Wegen, die Gottes guten Plan mit der Welt nicht entsprechen. Wir müssen uns entscheiden, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen und nicht den Weg der Frevel, des Frevels und der Gewalttat. Eben in der Lesung haben wir von den 10 Geboten gehört. An ihnen muss sich unser Leben orientieren, wenn es in Gottes Augen gerecht sein soll. In mancher Hinsicht trifft sich das mit den Werten in unserer Gesellschaft. Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen. Da wird kaum einer etwas dagegen sagen. Auch wenn das natürlich nicht heißt, dass wir das auch tun. Ganz anders ist das aber meiner Meinung nach beim ersten Gebot. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Hier werden wir uns als Christinnen und Christen unterscheiden müssen von dem, was man normalerweise denkt und glaubt in unserer Gesellschaft. Denn der Gott Israels erhebt einen exklusiven Anspruch auf sein Volk und damit auch auf uns, seine Kirche. Das beißt sich für mich nicht mit Religionsfreiheit und religiöser Toleranz. Glauben kann man immer nur freiwillig, aus innerer Überzeugung. Da muss sich der Staat neutral verhalten. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich meinem muslimischen Nachbarn nicht freundlich und mit Respekt begegnen sollte. Aber das erste Gebot passt nicht zusammen mit unserem modernen Wahrheitsverständnis, dass man sowieso alles nicht so genau wissen kann und jeder sich deshalb seinen eigenen Glauben oder Unglauben zusammensuchen sollte. Wenn wir daran festhalten, dass der Gott der Bibel wirklich der Schöpfer aller Menschen ist und dass Jesus für alle Menschen gestorben und auferstanden ist, dann müssen wir lernen, offen zu unserem Glauben zu stehen und mutig dafür zu werben. Damit würden wir uns für einen anderen Weg entscheiden. In diesem Punkt halte ich Abgrenzung vom Weg der Spötter für wirklich notwendig. Ein Leben nach Gottes Willen braucht Entscheidung. Das ist der Akzent von Johannes Calvin. Schwierig wird es allerdings, wenn das Grenzenziehen dazu führt, dass wir die anderen verachten. Die anderen verachten, weil das ja die Frevler und die Sünder sind. Das ist die Gefahr bei Calvin. Hier bietet Luther für mich eine heilsame Korrektur. Denn zweitens, Glauben mit Lust und Liebe macht widerstandsfähig. Unser Psalm preist den Menschen glücklich, der sich nicht am Weg der Sünderinnen und Sünder orientiert. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Luther geht es weniger um die Abgrenzung von den anderen Menschen, die auf dem falschen Weg sind. Ihm geht es lieber mehr um die innere Motivation, warum wir uns gegen das Böse entscheiden sollen. Es geht um Freude an der Heiligen Schrift oder, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, um Lust am Gesetz des Herrn, Lust an der Tora, an der Weisung Gottes. Das erinnert mich an bestimmte Strömungen im Judentum. Das Leben eines ultraorthodoxen Juden besteht fast nur aus dem Studium der Bibel. Er verbringt den ganzen Tag im Lehrhaus, sodass sich seine Frau selbstverständlich neben den Kindern auch noch um den Verdienst des Lebensunterhaltes kümmern muss. Das ist natürlich nicht fair und mit den Frauen möchte ich wahrlich nicht tauschen. Aber faszinierend finde ich daran, dass so ein frommer Jude offenkundig das Studium der Schrift als ausreichenden Sinn für sein Leben ansieht. Er verzichtet dafür auf Selbstverwirklichung im Beruf und ist bereit, ein Leben in ärmlichen Verhältnissen zu führen. Die jüdische Bibel, das Alte Testament, ist für ihn das große Geschenk Gottes an Israel. Dass Israel die Bibel hat, ist ein Privileg, das es unter den Völkern auszeichnet. Und einmal im Jahr feiern die Juden ein großes Fest, Simchat Torah, das Fest der Freude an der Torah. Und da kann man dann ultraorthodoxe, bärtige Männer ganz ausgelassen tanzen sehen, mit den Tora-Rollen in der Hand, als wäre die Tora ihre Freundin oder ihre Ehefrau. Nun ist das bei uns Christinnen und Christen sicher anders. Ich liebe meine Bibel, aber das Ziel meines Lebens ist es, Jesus nachzufolgen, nicht das Studium eines Buches. Doch Jesus kennen wir in erster Linie durch die Bibel und nur sie berichtet zuverlässig von ihm. Deshalb können wir Jesus nur lieben, wenn wir auch die Bibel lieben, denn ohne sie wüssten wir überhaupt nichts von ihm. Interessanterweise erscheint in diesem Psalm das Wort Gottes als Lebensinhalt und Lebenselixier. Es wird mit Lust und Freude gelesen. Da gibt es keine fromme Enge, sondern weiten Raum. Bei uns ist das, glaube ich, nicht immer so. Wie kann das gelingen, Lust und Freude an der Heiligen Schrift? Mir hilft da eine Unterscheidung, die Jesus macht und die auch für die Reformatoren sehr wichtig war. In Markus 7 wirft Jesus den Pharisäern vor, Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet euch an den Vorschriften von Menschen fest. Jesus macht hier also einen Unterschied zwischen Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Und ich glaube, viel von dem muffigen, einengenden Geschmack, den Gebote für uns manchmal haben, liegt daran, dass wir Menschengebote mit Gottes Gebot verwechseln. Für manche frommen Israeliten war es damals wichtiger, dass sie die religiösen Vorschriften über Gewürze in der Küche einhielten, als dass sie ihre Mitmenschen liebevoll und barmherzig behandeln. Ich weiß nicht, welche Regeln, wie ein guter Christ sich zu verhalten hat, man Ihnen und euch beigebracht hat. Im Gottesdienst muss man bitte ordentlich angezogen sein und möglichst unauffällig in der Reihe sitzen. Es gehört sich nicht, in ein Tanzlokal oder eine Disco zu gehen. Ein guter Christ muckt nicht auf, nicht gegenüber den Eltern, nicht gegenüber den Lehrern oder sonstigen Vorgesetzten oder was es noch so an frommen Regeln geben mag. Ich glaube, es sind solche von Menschen gemachten Gebote, die uns das Leben in der Gemeinde manchmal schwer machen. Der Maßstab für unser Handeln ist aber eine lebendige Liebesbeziehung zu Gott, kein toter Katalog von Vorschriften. Deshalb kommen unterschiedliche Christen in verschiedenen Lebenssituationen zu unterschiedlichen Antworten. Da kann man nicht einfach sagen, die Christinnen und Christen, die nicht tanzen gehen, sind aber gesetzlich oder die Schwestern und Brüder, die rauchen, sind nicht richtig bekehrt. Faszinierend finde ich zum Schluss die Verheißung, die der Psalm einen Glauben mit Lust und Liebe macht. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Wir sehen in Oberberg in den letzten Jahren deutlich, was es bedeutet, wenn Bäume vertrocknen, weil ihre Wurzeln nicht tief genug sind, um an das Wasser zu kommen. Und auch als Christinnen und Christen kennen wir solche Zeiten der Dürre, in denen der Glaube angefochten ist. Trotz allem an der Freude an Gott und an seinem Wort festzuhalten, das macht uns widerstandsfähig in der Krise. Unser Psalm verheißt uns, dass wir im Glauben Zugang zu einer unerschöpflichen Quelle haben. Wir sind am Wasser gepflanzt und Gott wird unser Leben gelingen lassen. Daran möchte ich mich orientieren und hoffe, so die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Kollekte am vergangenen Sonntag haben wir wie immer in Corona-Zeiten geteilt. Die Hälfte war 140 Euro für Matiaso und 140 Euro für diakonische Projekte. Auch heute teilen wir unsere Kollekte wieder. Am Ausgang steht ein Körbchen, da können Sie beim Hinausgehen sie einwerfen. Die Hälfte ist für eine ökumenische Initiative in Wipperfürth, die sich um Neustart für Schulabbrecher kümmert, dass sie ihren Schulabschluss nachholen können, und die andere Hälfte für Matiaso, für das Gesundheitszentrum und Kinderheim der Neukirchner Mission in Tansania. Abzukündigen gibt es zwei Sachen. In der Gemeindezeitung stand, dass heute Abend um 11 Uhr, ne, um, heute Abend nicht um 11, sondern um 18 Uhr, ein Abendgottesdienst, ein Abendliedersingen stattfinden sollte. Ich habe ja vorhin schon erzählt, mit dem Singen ist das leider schwierig, so dass wir das Abendliedersingen haben ausfallen lassen, weil ohne Singen macht das keinen Sinn. Eine weitere Sache, das haben Sie bestimmt schon mitgekriegt, unser Basar-Wochenende fällt aus, aber die Basar-Konzerte finden nach derzeitigem Stand statt. Am 31.10. das Konzert mit Rolli und Benjamin Brinks und am 28. November mit Danny Plett und Anja Lehmann. Der Termin hat sich übrigens geändert. Auf den 28. November musste das vorverlegt werden. Und nach dem Konzert von Brinks und ab dem 8. November nach jedem Gottesdienst wird es einen Häppchenbasar geben. Gedacht ist das so, dass man also quasi den Basarverkauf, den wir ja nicht zentral machen können, in einzelnen Teilen nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus hat. Also am 31.10. findet zum ersten Mal dieser Verkauf nach dem Konzert statt und ab dem 8. November dann jeden Sonntag bis Weihnachten, außer Totensonntag, Verkauf im Gemeindehaus von Feuertonnen, Krippen, Schmuck, Leckereien und was es so an allen Sachen beim Basar normalerweise gibt. Und darüber hinaus werden zumindest nach dem Gottesdienst dann auch leckere Kuchen verkauft zum Mitnehmen. Und jetzt wollen wir gemeinsam Fürbitte tun, wir wollen gemeinsam beten. Ich bitte dazu aufzustehen.
Du bist die Liebe, Gott. Bei dir ist das Leben. Bei dir ist die Wahrheit. Du machst unsere Hoffnung groß.
Wir bitten dich, sei mal deiner Liebe gegenwärtig, dass die Traurigen aufleben können, dass die Verzweiflung vertrieben wird und deine Liebe bietet selbst dem Tod die Stirn. Wende dich den Kranken zu, den Süchtigen und den Suchenden. Sei den Trauernden nahe, denn du machst unsere Hoffnung groß. Erbarme dich.
Wir bitten dich, sei gegenwärtig, wo das Leben in Gefahr ist, in den unzähligen Kriegen, bei den Menschen auf der Flucht, durch die Folgen des Klimawandels. Sorge für das Leben, wo Menschen bedroht werden, weil sie anders aussehen, weil sie schwach sind, weil sie nicht dazugehören. Du machst unsere Hoffnung groß. Erbarme dich.
Wir bitten dich, zeige uns die Wahrheit, wo die Lüge herrscht. Schütze diejenigen, die sich dem Hass widersetzen und dir Recht sprechen. Schütze alle, die sich vor die stellen, denen Unrecht geschieht. Begleite die Mächtigen in Politik und Gesellschaft und schenke ihnen Einsicht und Mut. Du machst unsere Hoffnung groß. Erbarme dich.
Du bist unser Gott. In deiner Gegenwart erkennen wir die Wahrheit und die Liebe. Wir bitten dich für alle, die dich mit ihrem Leben bezeugen möchten, für alle, die in den Kirchen Verantwortung tragen und für unsere Gemeinde, für die Alten und die Jungen, die Mutigen und die Zweifelnden, die Nahen und die Fernen. Du machst unsere Hoffnung groß. Erbarme dich.
Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, und sprechen das unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Segenslied und wollen uns danach unter Gottes Segen stellen. Und zum Abschluss wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und auf bald.